Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mal sehr gespannt, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer darauf reagieren. Denn was wir normalerweise auf diesen Plätzen sehen, sind ja historische Geschichten. Das ist natürlich auch viel Naturwissenschaften und so weiter. Das wird gut miteinander verbunden. Hier geht es ja schon um existenzielle Fragen und diese Fragen dann in Wissenschaft und Geschichte zu beantworten. Das darzustellen ist natürlich eine große Freude. Auch vorher nicht die Antwort genau zu wissen. Das ist eigentlich auch das Allerschönste, dass es eine Entscheidungsfrage ist. Ich denke, ich würde auf die Frage, um nochmal zurückzukommen, mit einem eindeutigen Ja antworten. Das war das Herausforderndste, was ich bis jetzt gemacht habe für TerraX. Ich arbeite an der Hochschule für Philosophie in München am Institut für naturwissenschaftliche Grenzfragen zur Theologie und Philosophie. Das heißt, ich bin genau an der Schnittstelle. Für mich war es zum Beispiel immer wichtig, Naturwissenschaft auch von der philosophischen Perspektive aus zu betreiben. Ich vergleiche das gerne damit, ich bin Schauspieler, aber auch Theaterkritiker. Ich kann mich also auf der Bühne sehen und kann aber auch in der Loge oben sitzen und kann sagen, was machen die denn da? So. Und diesen Wechsel zu haben, das finde ich eigentlich ganz wunderbar. Deswegen sind diese Fragen, die ja keine rein naturwissenschaftlichen sind, eigentlich die interessantesten, weil sie auch in ihrer Antwort immer offen bleiben werden. Jede Generation wird diese Fragen neu stellen und jedes Mal gibt es vielleicht ganz neue Antworten. Ich bin ja schon so oft gefragt worden, ich lache dann immer laut los. Ich habe überhaupt noch nie einen Widerspruch in mir erlebt. Ich glaube, wenn man sehr, sehr viele Dinge, die wir tun, zerdenkt, dann ist fast alles widersprüchlich, was wir tun. Und für mich geht es nicht darum, dass ich Christ bin, wenn ich Physik mache. Dann ist es wurscht, da werden Gleichungen gelöst. Aber wie ich mit der Welt umgehe, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das hat sehr wohl was damit zu tun, von welchen Werten ich lebe. Und dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, das wissen wir alle. Und dass wir einander großzügig und manchmal auch vergeben müssen, das wissen wir auch alle. Und schon sind wir bei den elementaren Dingen, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das ist ja keine naturwissenschaftliche Erkenntnis. Das ist einfach das, was sich am besten und vernünftigsten herausgestellt hat. Insofern viele, viele Handlungsempfehlungen, die aus der Religion kommen, sind ja einfach Lebensregeln, goldene Lebensregeln. Und ich wüsste nicht, was mich davon abhalten sollte, dahinter auch ein Wollen und einen wirklichen Willen zu vermuten, dass die Welt gut wird mit uns als Handelnde. Wir sind ja in der Lage zu handeln. Und dass wir diese Entscheidungsmöglichkeit haben, das finde ich eine großartige Sache und finde ich auch einen echten göttlichen Impuls in meinem Leben. Es gibt natürlich den philosophischen Gottesbeweis, der ist schon ziemlich alt, also fast 1000 Jahre alt. Und dann gibt es aber auch so Versuche in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts herauszufinden, welche Areale unseres Gehirns glauben denn an Gott und so weiter. Und ich habe meinen ersten MRT gemacht. Also in dieser Sendung sehen Sie mich also in dieser Röhre da liegen und ich meditiere und dann soll rauskommen, ob jetzt mein spirituelles Areal da oben besonders angefeuert ist oder nicht. Ich verrate es nicht. Also die Fragen, die dahinter stecken, die verbinden ja eben auch Theologie und Philosophie miteinander. Und Menschen haben oft das Gefühl, dass sie in diesem Bermuda-Dreieck von Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften untergehen. Und wir wollen ein bisschen dazu beitragen, dass es hier Möglichkeiten gibt, mit einer Fähre von einer Seite zur anderen zu gehen und sich mal anzugucken, wie denken die darüber? Was können die dazu beitragen? Am Ende bleibt man aber da und muss sich entscheiden. Man kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Unser Erleben von uns selber, also dass wir da sind, findet vor allen Dingen im Gehirn statt. Also diese Innenperspektive des Menschseins ist vor allen Dingen eine Gehirnperspektive. Und insofern ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass empirische Wissenschaftler geguckt haben, welches Teil des Gehirns ist denn da am Werk. Und es ist in der Tat, so viel darf ich verraten, ein uralter Teil unseres Gehirns. Und es scheint so, als ob unser Gehirn sozusagen schon auf Gottes Glaube angelegt sei, warum auch immer. Es wird ein bisschen verglichen von den einen, naja, unsere Augen sind so, wie sie sind, weil das Licht existiert. Vielleicht ist unser Gehirn so, wie es ist, weil Gott existiert. Das ist allerdings eine aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht notwendige Schlussfolgerung, aber man kann sie ziehen. Lange Zeit hatte man gar keine Zeit, sich nach dem Sinn des Lebens zu erkundigen, weil man hatte genug damit zu tun, überhaupt überleben zu können. Diese Sinnfragen sind Fragen von einer sehr gesättigten Gesellschaft, die häufig auch sich sehr, sehr ins Ego hineinziehen, also in das eigene Ich und dabei irgendwelche Probleme erfährt, die gar nicht so einfach zu lösen sind. Weil natürlich ist da die Sinnfindung noch mehr auf die Einzelperson konzentriert, den Sinn von etwas zu finden und was es eigentlich bedeutet, was sinnlos ist und so weiter. Also der Sinn kommt nicht von außen, sondern das ist ein sehr, sehr intensives inneres Gespräch in seinem Leben, wenn die Frage sich stellt, den Sinn zu finden. Ich muss immer an Lukas, den Lokomotivführer, denken, der zum Beispiel in Lummerland jeden Tag seine Runden zieht. Und für uns als Kinder war das doch eine höchst angenehme Vorstellung, auf so einer Lokomotive mitzufahren. Und vor allen Dingen, es ist nicht so groß, es ist überschaubar. Ich glaube, dass heute die Sinnsucherei häufig was damit zu tun hat, dass die Leute die Welt entweder nicht mehr verstehen, sie Angst davor haben, vor anonymen Einflussmächten, deswegen auch so gerne Verschwörungstheorien hinterherrennen, die ja beliebig sinnlos sind. Und es wäre, glaube ich, dringend angesagt, sich mit diesen Sinnfragen auch als Gesellschaft zu beschäftigen. Was sind unsere Ziele, dass wir die erreichen, wie auch merken, das hatte Sinn, dass wir das getan haben. Uns nicht nur immer in ökonomischen Ersatzleistungen ergehen, wo es einfach nur um Geld geht, sondern wo es um noch was anderes geht. Dringend sollten wir mal drüber nachdenken, wie lange wir uns diesen sinnlosen Blödsinn eigentlich noch erlauben, weil das könnte uns am Ende fehlen, wenn es darum geht, höchst sinnvolle Dinge zu tun, wie zum Beispiel Energiewenden einzuleiten, Bildungswenden einzuleiten und armen Ländern zu helfen, wie sie irgendwie aus dem Schlamassel rauskommen. Also es ist sicher so, da kann ich natürlich nur so die Standardantwort geben, es gibt so viele Planeten, da wird schon irgendeiner dabei sein, auf dem es Leben gibt. Aber wenn wir in unsere eigene Erdgeschichte reinschauen, wann es zum ersten Mal, sagen wir mal, komplexeres Leben gegeben hat, das kreucht und fleucht, das ist halt relativ spät gewesen. Also 90% der Erdgeschichte gab es nur in Einzeller. Das heißt, insofern wird es ganz schön schwierig werden, einen belebten Planeten zu finden, weil die Chance unheimlich hoch ist, dass man einen Planeten trifft, der zwar Leben besitzt, aber dieses Leben nach außen hin überhaupt keine Anzeichen hat, die wir von außen sehen können. Hinfliegen können wir auf jeden Fall nicht, das wissen wir, die anderen sind ziemlich weit weg, da kann Elon Musk erzählen, was er will. Und wir sollten viel lieber mit unseren Himmelsinstrumenten nicht ins Universum rausblicken, nach den Außerirdischen fahnden, sondern zurückblicken, 180 Grad zurück und den schönsten Planeten in der Milchstraße anzugucken. Der absolute Superplanet, der Planet, von dem wir wissen, dass auf ihm Leben entstanden ist und was für eins, nämlich Leben, was ich darüber Gedanken machen kann, ob es woanders Leben gibt. Was mich am meisten fasziniert, ist diese grundlose Freude manchmal. Wissen Sie, heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einem guten Freund, der hat mir einfach nur mal geschrieben, bin gerade in tiefen Erinnerungen versunken und habe fest an dich gedacht. Das macht mir den Tag gut. Ja? Mehr kann man nicht verlangen, als ein fröhliches Gesicht, möglichst, wo man helfen kann, zu helfen. Und das fasziniert mich eigentlich am meisten, dass wir in der Lage sind, so viel Gutes zu tun. Ein Tag des Staunens wäre eine gute Sache, ja. Ich habe mal ein Buch geschrieben, wie das Staunen ins Universum kam und das fände ich eine gute Sache. Also den Ostermontag zum Tag des Staunens zu machen, wäre gut. Ich fände es aber gut, wenn man eben nicht nur an Feiertagen staunt, sondern eigentlich sich immer mal wieder so einen Moment gönnt, um Welt an sich herankommen zu lassen. Dann findet man sowohl den Sinn im Leben als auch wahrscheinlich Gott. Aber die beiden stehen immer eng nebeneinander, soweit ich weiß, und unterhalten sich miteinander.